Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Nonna, ciao, ciao.
Herzlich willkommen bei unserem Fach- und Expertinnengespräch. Heute bei mir zu Gast Magister Julia Kistner. Herzlich willkommen, Julia.
Ja, danke, Carina, für das Einleiten und für die Einladung und schöne Grüße an deine Hörerinnen.
Vielen, vielen Dank. Viele kennen ja Julia Kistner einerseits als Journalistin, als Podcasterin. Vielleicht trotzdem darf ich dich bitten um eine kurze Vorstellung. Was uns besonders interessiert, ist, wie du zum Geld gekommen bist.
Ja, ich habe begonnen mit Geld, mich eigentlich auseinanderzusetzen in der Kindheit schon. Meine Eltern hatten immer Finanzschwierigkeiten und da habe ich gedacht, ich will es anders machen. Und dann habe ich gestartet als Butler bei einem Hypobankdirektor in New York. Und der hat mich dann so richtig auf den Geschmack gebracht. Dann habe ich Volkswirtschaft studiert und nebenbei schon angefangen bei der Kronenzeitung in der Wirtschaftsredaktion. Und bin dann so bei Finanzen stecken geblieben, zum Glück. Und bin dann in den Gewinn gewechselt. Stellvertretende Chefredakteurin war ich jahrelang. Und dann habe ich mich 2016 selbstständig gemacht. Erst mit einem Tech-Startup. Und jetzt bin ich wieder als freischaffender Journalist unterwegs und als Podcaster.
Auf deiner Website habe ich gelesen, Julia Kistner betreibt 2 Finanzpodcasts. Jeden Samstag erscheint die Börsenminute. Das ist ein Podcast, der in wenigen Minuten Einsteigerinnen beim Start ihres Vermögensaufbaus unterstützt. Und am Sonntag gibt es dann die Geldmeisterin. Das ist das große Interview mit prominenten Finanzexperten für bereits eher, denke ich, die versierten Anlegerinnen. Jetzt würden wir gerne dein Wissen anzapfen. Wir sind jetzt unter uns in der kleinen, feinen Runde, wo wir die Chance haben, Fragen stellen zu dürfen, die man vielleicht sonst in einer Gruppe nicht stellen würde, damit man nicht wirkt als, wie soll ich sagen, unerfahren oder Unwissende zum Thema Geld und Finanzen. Aus deiner Erfahrung, warum ist das speziell bei Frauen so ein Thema, dass die sich womöglich nicht so sehr mit Geld beschäftigen wie die Herren der Schöpfung?
Ich glaube, da ändert sich Gott sei Dank schon viel. Das ist noch die klassische Rolle, dass der Mann, überlegt's mal daheim, wer hat das Konto, das gemeinsame, wer führt's, wer macht die Bankangelegenheiten. Das macht in unserem Alter primär der Mann, aber in den jungen Familien ändert sich das schon. Mhm. Aber wie wichtig das eigentlich gerade für Frauen wäre, das selber in die Hand zu nehmen, das zeigt jedes Jahr der Equal Pay Day. Denn der Equal Pay Day ist ein Aktionstag, der die statistischen Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in verschiedenen Ländern, auch in Österreich, sehr schön zeigt, nämlich er gibt an, wie viele Tage Frauen im Vergleich zu Männern mehr arbeiten müssen, um für exakt die gleiche Arbeit und die gleiche Arbeitszeit das gleiche Jahresgehalt zu erhalten. Er findet heuer am 13. Februar statt, soll heißen, heuer arbeiten die Frauen bis 13.2. gratis, also insgesamt 43 Tage, um das gleiche wie die Männer nachher in der Tasche zu haben. Das ist der eine Punkt, warum Frauen da wirklich was tun müssen. Wenn man weniger hat, dann muss man mehr draus machen, logischerweise. Mhm. Das ist für mich immer das größte Argument, warum die Frauen sich darum kümmern sollten. Und vielleicht auch deshalb, oft wird nicht in der Familie über Geld gesprochen. Und wenn dann nur der Mann Bescheid weiß, dann ist im tragischen Fall, sei es eine Scheidung, sei es Krankheit, Tod, ist es wirklich schlimm dann, wenn die Frau da nicht informiert ist.
Gut, also gehen wir von einer guten Situation aus und dem Gedanken, okay, ich möchte mich jetzt mit dem Thema Geld und Finanzen und Anlage beschäftigen. Wo fange ich an? Wie fange ich an? Ich hätte womöglich jetzt ein bisschen etwas auf der Seite, wo ich sage, okay, ich möchte es gut veranlagen für die Pension, aber wo fange ich an? Wer hilft mir?
Ja, also du hast damit eigentlich schon angefangen, weil du dir Gedanken gemacht hast. Ja? Der erste Punkt ist, wie überall im Leben, du musst dir einen Plan machen. Mach einen Kassasturz, schau mal, wie viel Geld hast du wirklich zur Verfügung, auf das du nicht zugreifen musst. Und zwar, ich unterscheide immer, oder alle unterscheiden, zwischen Spekulieren und Investieren in die Zukunft. Ja? Wenn du auf die Pension anlegen willst, dann musst du dir wirklich nur das Geld raussuchen dafür, wo du zumindest 5 Jahre, 10 Jahre drauf verzichten kannst, dass du darauf wirklich ansparen kannst, damit da auch was wächst. Mhm. Also das ist mal der erste Punkt. Wenn du die Summe hast, dann ist der nächste Punkt, was möchtest du mit dem Geld dann später machen? Das ist ganz wichtig. Willst du das vererben? Willst du das für die Ausbildung deiner Kinder oder soll das wirklich deine Pension sein? Das ist noch ein Punkt, warum Frauen sich mehr kümmern sollten, weil wenn wir mit Frauen über Pensionen sprechen, dann denken die immer nur an die Absicherung ihrer Familie, aber nicht ihre eigene Absicherung. Mhm. Die Kinder werden größer und nicht immer ist das Verhältnis so gut, dass dann praktisch die Kinder für die Eltern auch sorgen. Deswegen muss man wirklich seine eigene Vorsorge auch im Kopf haben. Und wenn ich das weiß, was ich damit machen will, wenn ich sage, okay, dieses Geld möchte ich anlegen, nicht weil ich mir jetzt ein Haus kaufen will in 10 Jahren oder in 5 Jahren ein Auto, sondern ich möchte mir davon in der Pension was kaufen, dann muss ich mir noch überlegen, will ich damit ein monatliches Einkommen mir aufbessern oder möchte ich einmal eine Reise machen? Das ändert auch schon, wie du anlegst. Ja?
Okay, das heißt, ich müsste jetzt wissen, was ich dann in 5 oder 10 Jahren, je nachdem, wo man jetzt altersmäßig steht, mit dem Geld anfangen möchte.
Genau.
Okay.
Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil wenn du es nicht weißt, dann weißt du, dass du das Geld sehr lang anlegen kannst, weil dann hast du eigentlich noch keine wirkliche Verwendung. Ja? Und das ist umso besser natürlich für eine Veranlagung. So, dann hast du das mal. Mhm. Okay, du bist überzeugt, du willst was anlegen, du hast eine Summe. Oder wenn du auch keine Summe hast, solltest du dir auch überlegen, ob du was anlegen möchtest, weil vielleicht hast du noch ein Einkommen, ein monatliches, und da kannst du dir dann genau gleich überlegen, wie viel Geld kann ich davon abzwacken, dass ich das anlege. Das ist mal ganz wichtig, ja. Und dann, wenn ich das habe, dann habe ich sicher normal eine Hausbank, und daran liegt der Fehler. Die meisten gehen dann einfach zur Bank und sagen, ah, ich möchte anlegen, ja. Was passiert? Die legen natürlich genau in ihre Produkte an und du hast da eigentlich, ich sage immer, es ist besser, wenn du dir zumindest...
Jetzt darf ich ganz kurz unterbrechen. Es ist das Wort Anlage schon gefallen. Aber wissen wir genau, was eine Anlage ist? Weil du sprichst von einem Produkt der Bank. Was ist eine Anlage?
Also eine Anlage ist alles, was du praktisch nicht nur liegen lässt in Cash, sondern... Du steckst das entweder in eine Aktie, in einen Fonds, in einen ETF, wo wir später wahrscheinlich die einzelnen Punkte noch erklären, oder du kaufst dir davon Gold oder von mir aus Krypto, was auch immer, ja. Also eine Anlage ist die Idee, dass du dein Geld für dich wirtschaften lässt. Mhm. Das ist vielleicht am leichtesten erklärt.
Cool.
Du bist nicht zufrieden mit dem, was du hast, wenn du jetzt 10 Euro Wenn du nicht anlegst, lässt du die 10 Euro entweder auf dem Girokonto oder zu Hause rumliegen und vergammeln. Und es wird weniger durch die Inflation, weil du in 10 Jahren weniger davon kaufen kannst.
Mhm.
Eine Anlage ist, wenn du sagst, nö, das Geld nehme ich, damit es mehr wird. Ich lasse es arbeiten, damit ich zumindest die Inflation, also die Teuerung, damit reinbekomme und dann genauso viel mir kaufen kann in 10 Jahren, wie ich jetzt damit kaufen kann.
Okay, also Anlage macht Sinn. Und du hast vorher die Bank, die Hausbank angesprochen,
ja,
und dass das offenbar für viele der erste Weg sei, zur Hausbank zu gehen, und die Hausbank verwendet dann die eigenen Anlagen. Du hast aber eine andere Meinung, was besser sei.
Ja, also es ist nicht falsch, zu dem Berater seines Vertrauens zu gehen, und den sollte man auf alle Fälle einbinden. Aber deswegen ist ja Finanzbildung so wichtig, dass ich auch weiß, je mehr ich weiß, was eine Aktie, eine Anleihe, ein ETF oder so ist, desto
besser. Wir
hatten
jetzt Aktie, Anleihe und ETF. Vielleicht ziehen wir das vor, dass wir gleich ganz kurz das klären, wovon wir sprechen. Weil ich denke, dass diese Vokabeln ja noch einmal vorkommen werden.
Ja, gerne.
Anlage haben wir besprochen, ja?
Ja, also Anlage ist alles, was du jetzt auch die drei Sachen genannt hast, alles, wo du dein Geld arbeiten lässt.
Mhm.
Dafür ist der wesentliche Unterschied zwischen Aktien und Anleihen, dass bei Aktien kaufst du praktisch ein mini kleines Stück Eigentum an einem Unternehmen und bist Eigentümer. Bei einer Anleihe, da bist du ein Gläubiger. Da leihst du zum Beispiel dem Unternehmen, nehmen wir mal Coca-Cola. Du kaufst Coca-Cola eine Aktie, dann bist du Aktionär und bist damit ein Mini-Mini-Eigentümer von dem Unternehmen und profitierst auch von den ihren Gewinnen. Du kriegst Ausschüttungen, was bezahlt, und wenn das Unternehmen stärker wird, dann gewinnst du damit. Bei einer Anleihe hingegen, wenn ich eine Coca-Cola-Anleihe kaufe, dann bin ich der Gläubiger von Coca-Cola.
Mhm.
Dann leihe ich Coca-Cola nur Geld zu einem bestimmten, meist fixen Zins. Ich kriege jährlich die Zinsen und am Ende kriege ich mein Geld zurück.
Mhm.
So, vorausgesetzt, das Unternehmen gibt es noch. Ja, aber da können wir von Coca-Cola mal ausgehen. Das heißt, beim einen hast du einen fixen Ertrag am Ende, aber du kannst auch nicht partizipieren am Gewinn, wenn das Coca-Cola stärker wächst. Du als Anleihengläubiger kriegst dein Geld zurück, aber nicht den Gewinn.
Mhm.
Als Aktionär kriegst du den Gewinn schon. Ja? Das ist mal der wesentliche Unterschied, dass du beim einen Eigentümer bist, beim anderen bist du nur der, nur in Anführungsstrichen, Gläubiger. Das hat natürlich den Vorteil, dass du dein Geld dann auch genauso zurückkriegst am bestimmten Zeitpunkt. Ja?
Mhm.
Aber auf Dauer, da gibt es genügend Statistiken, wenn du wirklich langfristig anlegst, solltest du in Aktien gehen, weil du einfach sonst zu viel Gewinn liegen lässt mit Anleihen.
Okay.
Ja? Also Anleihen sind gut für 4-5 Jahre. Ja?
Mhm.
Dann haben wir als drittes ETF oder Fonds.
Mhm.
Jetzt hat ja jeder nur ein beschränktes Budget. Sagen wir mal, ich habe 10.000 Euro zum Veranlagen und ich kaufe mir eine Aktie von Coca-Cola. Wenn es jetzt diesem einen Unternehmen schlecht geht, dann verliere ich
alles
mit dem Unternehmen. Das heißt, für Kleinanleger, wer jetzt zum Beispiel nur in Anführungsstrichen 10.000 Euro hat, der sollte keine Einzelaktien kaufen, der sollte Investmentfonds kaufen. Mal, das ist die Oberklasse. Investmentfonds sind einfach, muss man sich vorstellen, ein Korb von entweder, wenn es ein Anleiheninvestmentfonds ist, mit Anleihen oder Aktieninvestmentfonds mit Aktien, oder dann gibt es noch Mischfonds. Aber jedenfalls ein Fonds, bleiben wir mal bei den Aktien, von Aktien. Ja?
Mhm.
Dieser Fonds investiert zum Beispiel in 10 verschiedene große Aktien. Und du kaufst dann aber praktisch Anteile an dem Fonds und nicht einzelnen Aktien. Das heißt, wenn ich ein Stück Fonds kaufe, dann bin ich gleichzeitig in diesen 10 Aktien schon investiert.
Und damit auch sozusagen diese kleine Eigentümerin.
Ja, ich bin auch Eigentümerin über den Fonds.
Ja.
Über den Fonds habe ich auch Aktien gekauft, beziehungsweise wenn ich Anleihen kaufe, bin ich über den Fonds Gläubiger.
Ja.
Das ist kein Unterschied. Das ist nur, du musst dir vorstellen, man bündelt Aktien in den Korb und du tust dich am Korb beteiligen und nicht an den einzelnen Aktien, sodass du mehr Streuung hast und dadurch ein geringeres Anlage- oder Verlustrisiko. Und ETF würde ich noch erklären, weil das in aller Munde ist. Da kommen wir nachher auch dazu. Spesen sind ein großes Thema beim Veranlagen. Und wenn ich einen Fonds habe, also diese Bündelung dieser Investments, das kann entweder eine Person machen, das ist dann ein aktiver oder ein Investmentfonds, oder es macht gar keine Person, sondern in den Korb werden automatisch zum Beispiel alle Aktien, die in einem Index sind, die zum Beispiel in dem ATX, also in dem Leitindex von Österreich oder DAX von Deutschland oder S&P 500 von USA, und der tut automatisch, wenn sich dort die Zusammensetzung ändert, ändert sich dein Portfolio und dadurch hast du natürlich viel, viel geringere Spesen, weil da gibt es keinen Menschen, der die Aktien aussucht, sondern es geht automatisch nach so einem Index. Ja. Das sind ETFs und die sind deshalb so beliebt, weil die Spesen niedrig sind.
Kurze Frage dazu. Okay, die sind sehr beliebt. Wer verkauft mir das oder wo kaufe ich ETFs? Oder muss ich da direkt zur Börse gehen?
Nein, also du musst nie direkt zur Börse, kannst gar nicht direkt zur Börse gehen. Da sind wir wieder zum ursprünglichen Thema. Du kannst entweder zu deiner Hausbank gehen und dann musst du ein Depot eröffnen. Ja, das macht die Bank für dich. Dann gibt's aber natürlich auch Online-Broker. Das sind meistens auch zum Beispiel die Grazer Wechselseite, der gehört die Dadat oder die Easybank hat einen eigenen Broker. Also es gibt auch Online-Broker, die sind günstiger. Und dafür wirst du nicht serviciert, sondern du musst selber praktisch als Selbstentscheider dort kaufen und verkaufen. Aber wenn du gar nicht dich traust, kannst du schon zu deiner Hausbank gehen. Aber da ist wichtig, wirklich zu fragen, weil die Spesen, da kommen wir nachher noch hin, viel für den Erfolg deiner Veranlagung ausmacht. Was verlangen die einerseits für die jährliche Gebühr, für dieses Depot-Einrechnung, dann noch ein extra Verrechnungskonto. Also da tust du von deinem Konto auf das Verrechnungskonto und von dort wird dann gekauft, die Aktie. Mhm. Ja. Und das hat auch einen bestimmten Preis. Ja. Und dann dein Depot, je nachdem, was du da drin hast, zahlst du für jede Position, also wenn du da einen Fonds hast oder so, jährlich eine Gebühr. Das sind die Depotspesen. Ja. Mhm. Aber was viel wichtiger noch ist, ist, was sind die Transaktionsspesen? Das sind die, wenn die für dich kaufen und verkaufen. Ja. Eine Aktie, du sagst, du möchtest kaufen oder einen Fonds und verkaufen, da sind die Gebühren sehr unterschiedlich und die sind oft bei der Hausbank hoch. Also die würde ich einfach mir die Mühe machen und zum Beispiel, ich glaube, Durchblicker.at hat es und mir da mal ein paar andere Broker anschauen. Und das ist der erste Schritt beim Veranlagen. Entweder bei deiner Hausbank, bei einer anderen klassischen Bank oder beim Online-Broker ein Depot einrichten. Mhm. Das ist mal der erste Schritt, ja. Und wenn du den hast, kannst du überhaupt erst anlegen. Ja?
Verstehe.
Und da musst du aber vorher schon wissen, was du möchtest. Möchtest du monatlich ansparen, das sind dann die Ansparpläne, dann musst du schauen, wie hoch sind die Kosten für dieses monatliche Ansparen. Ja? Dann musst du danach den Broker aussuchen. Ja? Mhm. Wenn du sagst, du tust sowieso nicht viel, du tust einmal was drauf und dann tust eigentlich selten wieder kaufen, verkaufen, dann sind die Spesen nicht ganz so wichtig. Dann musst du die Bequemlichkeit, aber da musst du dich ein bisschen durchhandeln, dass du da mal das richtige Depot findest. Mhm. Ja? Und wenn du gar keine Mühe machen willst, dann mach's von mir aus bei der Bank. Besser wie gar nichts machen. Mhm.
Respektive hat man womöglich ja in seinem eigenen Umfeld auch einen Berater, Beraterin, die einem zur Seite steht. Du, ich habe dich jetzt vorher beim ETF ein bisschen unterbrochen. Jetzt war das aber so wichtig. Darf ich dich bitten, das noch einmal kurz zu wiederholen, ETF?
Ja, also wir hatten jetzt von Fonds gesprochen. Die klassischen Fonds, da gibt es einen Fondsmanager und der sucht für dich die Aktien oder Anleihen oder beim Mischfonds beides aus, in die investiert werden und du kaufst nur beim Fonds einen Anteil. Mhm. So, das ist natürlich arbeitsintensiv, weil deine Manpower dahinter ist. Für Kleinanleger sind aber die Spesen sehr wichtig. So klassische Märkte, wenn du USA, Deutschland, Europa, da kannst du ETFs kaufen. Ich meine, die kannst für alles kaufen, aber da machen sie vor allen Dingen Sinn, wo die Börse schon sehr etabliert ist, weil da brauchst du nicht jemanden, der dir die Aktien raussucht, sondern du nimmst einfach ein ETF, der macht es automatisiert, der folgt einem bestimmten Index. Also wenn du jetzt zum Beispiel USA-Aktien haben willst, dann kauft er alle Aktien ein, anteilsmäßig, die im S&P 500 sind zum Beispiel. Ja.
Was ist das? S&P 500?
Ja. Entschuldigung, das ist so ein Leitindex. Jede Börse hat einen Leitindex. Das sind die größten Unternehmen im jeweiligen Lande. Das ist zum Beispiel in Österreich der ATX, in Deutschland ist es der DAX und in den USA ist es einmal der S&P 500, der beinhaltet die 500 größten Unternehmen Amerikas.
Verstehe.
Ja?
Mhm.
Und wenn du jetzt sagst, du möchtest in Amerika zum Beispiel investieren, dann kaufst du dir ein ETF auf diesen Index. Ja?
Okay.
Und automatisch, wie sich dieser Index entwickelt, entwickelt sich dein Fonds sozusagen.
Mhm.
Und dadurch, dass das automatisiert wird und die Statistiken zeigen, dass bei solchen transparenten Märkten wie USA, Europa, eigentlich die Fondsmanager nicht viel besser sind, eigentlich meistens schlechter sind sogar. Also kann ich mir die Spesen sparen und statt in einen Fonds zu investieren, den ein Mensch praktisch serviciert, nehme ich mir einen ETF, wo automatisch entsprechend dem Index kommt in dein Portfolio die Aktien rein und du musst dich nicht drum kümmern und du zahlst deutlich weniger Spesen.
Okay.
Und nur um mal zu verdeutlichen, was der Unterschied ist bei Spesen bei einem Fonds und einem ETF. Ich nehme an, ich bin jetzt mal 45 Jahre, habe 10.000 Euro, investiere die in den Weltaktienfonds. Da ist es realistisch sogar unten angesetzt, dass der 5,5% steigt im Wert pro Jahr. Ja. Und dann zahle ich für einen Weltaktienfonds, wenn ich einen normalen Investmentfonds habe mit einem Fondsmanager, dann zahle ich leicht mal 2% Verwaltungsgebühr im Jahr, was sich nicht viel anhört. Aber ein vergleichbarer ETF, nehmen wir mal 0,5% an, wobei die heute bei so einem Weltaktienfonds sogar nur bei 0,2 oder 3 sind, aber nehmen wir mal 0,5 großzügig an, ja, dann zahle ich, bis ich dann 75 bin, wenn ich das 30 Jahre da liegen lasse oder anspare auf den, wenn ich dann einen Fonds habe, dann komme ich auf 16.480 Euro Gebühren in der Zeit, wenn ich mir von den 10.000 eingezahlt habe. Wenn ich aber einen ETF habe, dann komme ich, wenn ich 0,5% rechne, komme ich auf 5.020 Euro
Spesen.
Nur um zu zeigen, und das macht ja dann schon was aus am Ende. Deswegen,
das ist ein Riesenunterschied, ja.
Deswegen würde ich jedem raten, der mal beginnt. Wie beginne ich? Ich beginne, indem ich mir mal einen ETF als Kerninvestment oder von mir aus zwei, aber also ich darf auch gar keine Beratung machen, aber ich würde einen Weltaktien-ETF, also das sind die am meisten investiert werden, das ist entweder von MSCI.
Das ist eine Firma.
Ja, MSCI ist eine Firma, die Indizes erstellt. Ja. Und die andere große in der Welt ist FTSE, also Financial Times Index. Die erstellen auch einen. Das ist Geschmackssache. Aber irgendeinen Fonds nehmen, der auf diese Indexe setzt. Ja. Und mit einem MSCI World investiere ich in 1600 Aktien gleichzeitig.
Oh,
ja. Also bin schön breit gestreut. Wobei man sagen muss, davon sind 40% aber in Amerika derzeit ungefähr, weil dort sind immer die 1600 größten Firmen der Welt und die sind halt mal in Amerika, ja. Aber der MSCI World ist nur in den westlichen Ländern investiert. Wenn ich sage, ich will wirklich die ganze Welt investieren, dann muss ich den MSCI All Country World, der investiert auch in China, in Südamerika, der investiert überhaupt in glaub 3600 Aktien, ja. Und da kann ich jedem empfehlen, einfach mal gehen auf die Plattform justetf.com und eingeben, ich möchte einen Weltaktienfonds. Und da bekommst du dann die rausgespuckt und du kannst die nach allem Möglichen praktisch ordnen, nach den Kosten, nach dem Ertrag. Und da suchst du dir einfach mal so ein großes globales Produkt aus. Ja? Und das investierst du entweder, wenn du eine größere Summe hast, wenn du keine größere Summe hast, dann richtest du dir trotzdem mal Depot und tust mal einen Sparplan einrichten. Sparplan ist was, wo dir jeden Monat praktisch Geld vom Konto abgebucht wird und dann da drauf investiert wird. Hauptsache, du machst mal was. Hauptsache, du fängst mal an. Und dann siehst du eh, dass du was gewinnst und ja, und dann wirst du auch Spaß dran haben.
Okay, und welche Frage mir jetzt schon unter den Nägeln brennt, ist die Höhe. Ich habe jetzt zweimal so den Betrag von 10.000 von dir vernommen. Ist das so das Minimum, wo es anfängt, Sinn zu machen oder wo starten wir hier?
Man muss unterscheiden zwischen Einmalerlagen, in was zu investieren. Wenn man sagt, okay, man hat eine Summe geerbt oder eine Abfindung oder sowas, deswegen habe ich das jetzt beispielhaft 10.000 gemacht, ja. Also wenn du einen Einmalerlag hast, dann würde ich schon sagen, du solltest zumindest 5.000 Euro, damit du so ein Depot öffnen und dass das sich alles rentiert. Ansonsten kannst du auch ein Depot eröffnen, wenn du natürlich weißt, du hast noch ein Einkommen oder du hast noch eine Rente und du kannst da weiterzahlen, dann reicht es auch schon, wenn du 50 Euro hast. Ja?
Okay. Und die
wenn du weißt, dass da immer was Neues draufkommt. Aha. Aber wenn du sagst, du hast eine Summe und dann hast du eigentlich kein Geld mehr zum Veranlagen, was aber normalerweise eh nie der Fall ist, dann solltest du schon in den tausenden Bereichen eine Summe haben, damit sich das Ganze irgendwie rentiert, weil du kriegst ja jetzt auf täglich fällig, kannst du heute auch 2% bekommen. Ja? Also wenn du weniger hast, und du willst nicht langfristig noch weiteres Geld anlegen, also zum Beispiel 50, 70, 100, 150 Euro pro Monat, dann brauchst du eigentlich kein Depot eigentlich.
Okay. Sag, jetzt könnte es natürlich sein, dass dem einen oder der anderen der Kopf ein bisschen schwirrt von all den verschiedenen Begriffen. Es ist ja eine eigene Sprache.
Ja.
Und dann kommen womöglich so Gedanken auf, das ist vielleicht doch einfacher, ich investiere in eine Immobilie.
Ja.
Pro, Contra von deiner Seite, wie würdest du das sehen?
Also ich sage immer, mein erstes Investment, das habe ich auch so getan, aber das war meine persönliche Strategie. Das erste Investment, größere, was man machen sollte, wäre sowieso die Immobilie, in der man wohnt. Einfach, dass man seine Fixkosten reduziert, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich erst anfangen, wenn ich den Kredit einigermaßen im Griff habe und dann noch Geld habe, dann würde ich veranlagen. Aber der erste Schritt ist für mich immer die Immobilie, in der ich wohne. Das ist das eine, ja. Und das andere sind Vorsorgeimmobilien, wo ich eine Immobilie kaufe und denke, ja, also da bin ich kein Freund davon, aber da muss man wirklich unterscheiden. Die eigene Immobilie, die eigenen vier Wände haben und sein Leben lang die Fixkosten zu reduzieren und mit der Miete sich auszurechnen, Kredit oder Miete, dann lieber Kredit, dann gehört mir das irgendwann mal. Ich habe keine Fixkosten. Aber ich gebe natürlich zu, dass das immer schwieriger wird. Jetzt wurde ja auch dieses Kreditfinanzierungsgesetz, das wurde ja geändert. Man muss ja 20% Eigenmittel haben, was ich aber auch sinnvoll finde, ganz ehrlich, finde ich sogar eher den untersten Rand.
Also 20%, wenn man eine Immobilie kaufen möchte, muss man vorweisen können, dass man selber finanzieren kann. Ja.
Genau, das hat die Finanzmarktaufsicht hat das auferlegt und da gibt es zwar viel Protest dagegen, aber ich finde das auch sinnvoller, weil sonst tut man die Leute in Teufelsküche schicken, wenn irgendwas mal schief gehen sollte, Scheidung oder sowas. Also ich würde eher eine eigene Immobilie zumindest ein Drittel Eigenkapital haben, weil man weiß nie, wo die Zinsen hingehen. Ne?
Liebe Julia, wir sind am Ende unserer Zeit schon angelangt und ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst ein bisschen eingetaucht in die Materie. Ja. Ich darf dich herzlich schon heute und hier einladen für eine Folgeepisode zu diesem Thema Finanzen und Geld, weil ich hätte noch ungefähr 15 Fragen. Und wir sollten aber unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben zum Durchatmen und ein bisschen nachhören und verdauen. Und darf mich daher jetzt herzlich bei dir bedanken für dieses, ja, wie soll ich sagen, Öffnen einer sehr interessanten Tür oder zumindest mit einer interessanten Beschriftung in die Welt der Finanzen, in die Welt der Anlagen und vielleicht noch einmal auch den Tipp weitergeben, einerseits die Geldmeisterin als Podcast, die Börsenminute gibt es ja auch. Und
ja, die habe ich jetzt aber allerdings in die Geldmeisterin fusioniert.
Ah, die hast du fusioniert.
Aber sie gibt es noch unter Börsenminute auch.
Gibt es auch, ja. Einen letzten Tipp von deiner Seite?
Ja, mein Tipp ist einfach machen und beginnen, irgendwann beginnen. Je früher man praktisch veranlagt, da könnte ich jetzt auch wieder ein Beispiel bringen, desto weniger muss man einzahlen, um wirklich was zusammenzubringen. Aber auch Leute, die schon in der Pension sind, niemals glauben, man ist zu alt fürs Anlegen. Es rentiert sich immer. Ja,
ja? Super.
Und dann, wenn einem das zu kompliziert erscheint, holt euch einen Berater, nehmt den Berater eures Vertrauens. Es kann auch die Hausbank sein. Ich würde einfach nur mir noch andere beiden, man kauft Auto ja auch nicht nur von einem Händler, sondern schaut sich fünf Händler an. Ja? Das ist meine wichtigste. Und dann mit einem großen, breiten ETF zu beginnen einfach mal. Und wenn man kein Geld hat, wenn man nur 50 Euro oder 30 Euro im Monat hat, dann einfach mit einem Sparplan beginnen.
Ich habe jetzt eigentlich 4 oder 5 Tipps schon mitbekommen. Also das Wichtige war für mich, da geht man das Herz auf, man ist ja nie zu alt. Punkt 1.
Nein.
Gut. Das zweite war der ETF. Das habe ich mal gemerkt. Das macht besonders Sinn, Berater, Beraterin einzubinden und Vergleiche anstellen. Also diese drei nehme ich einmal für heute für mich mit. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Julia Kistner, die Finanzexpertin, die Geldmeisterin. Vielen Dank, Julia.
Danke, Carina, für die Einladung.
Auf bald. Ciao.
Tschüss.